SWR aktuell Wirtschaft.
Mit Lena Stadler.
Die Deutsche Bank hat turbulente Zeiten hinter sich. Razzien, Stellenabbau, Milliardenstrafen. Paul Achleitner, der Aufsichtsratsvorsitzende, hat das 10 Jahre lang mitgetragen. Heute nun hat er Platz gemacht für einen neuen an der Aufsichtsratsspitze. Wirtschaftsredakteur Alexander Schmidt zieht in seinem Kommentar Bilanz.
Um es ganz offen zu sagen, dem Aufsichtsratschef Paul Achleitner werden nur wenige eine Träne nachweinen. Irgendwie hatten viele Beobachter, auch ich, stets das Gefühl, es ist gerade so gut gegangen. Als er kam, haftete ihm bereits der Makel der Dresdner Bank an. Achleitner war damals als Investmentbanker zur Allianz gewechselt und wollte als Finanzchef seinen ersten großen Deal einfädeln. Der Kauf der Dresdner Bank erwies sich für den Versicherungskonzern als Milliardengrab. Schwamm drüber, das kann einem Topmanager schon einmal passieren. So oder so ähnlich wurde Kritik damals abgetan. Und im Vergleich zu seinem neuen Arbeitgeber der Deutschen Bank war das ohnehin kaum der Rede wert. Hier wurde ein ganz anderes Rad gedreht. Das Geldhaus wollte in der Top-Liga der internationalen Großbanken mitspielen, hatte sich an Investmentbanker in London und New York verkauft, die dankend ihre milliardenschweren Boni entgegennahmen und war an unzähligen Skandalen und Betrügereien beteiligt. Achleitner hat die Situation damals völlig falsch eingeschätzt, dachte Deutschlands stolzeste Bank lasse sich einfach so modernisieren. Er hat viel zu lange an Andrew Jain festgehalten, der die Bank als Co-Chef leitete. Dabei fielen in Jains ehemaligen Verantwortungsbereich, das Investmentbanking, Skandale, die die Bank an den Rand des Abgrunds geführt haben. Beim Blick auf die Zahlen fällt Achleitners Amtszeit verheerend aus. Mehr als 12 Milliarden Euro musste die Deutsche Bank an Strafen zahlen. Knapp 11 Milliarden Euro Verlust hat sie in 9 Geschäftsjahren eingefahren und ihr Aktienkurs ist um fast 50% abgerutscht. Kein Wunder, dass Aufsichtsratschef Achleitner als Wert- und Kapitalvernichter heftig kritisiert wurde und große Investoren offenbar mehrfach versucht hatten, ihn vorzeitig abzusetzen. Um seinen eigenen Job zu retten, hatte er 2018 Christian Sewing als neuen Vorstandschef präsentiert. Einen gebürtigen Ostwestfalen, bodenständig, zuverlässig, eng mit dem Haus verbunden. Das war ein Befreiungsschlag. Das Institut verdient jetzt wieder Geld, ist eine europäische Großbank, die irgendwo im Mittelfeld mitspielt, aber anders als häufig erzählt wird, ist sie immer noch stark auf das riskante Investmentbanking ausgerichtet. Die Begeisterung der Investoren und Aktionäre hält sich auch heute noch in Grenzen. In Schulnoten ausgedrückt würde ich Achleitner für diese 10 Jahre allenfalls ein befriedigend geben. Gemessen am Anspruch der Deutschen Bank war und ist das nie genug gewesen.
Wechsel an der Aufsichtsratsspitze der Deutschen Bank. Ein Kommentar von Alexander Schmidt. Die Spritpreise sind ein großes Ärgernis für Autofahrer zurzeit. Um die 2 Euro kostet der Liter Benzin im Moment. Die Politik will entlasten. Der Bundestag soll heute Abend einen Tankrabatt beschließen. Also die Energiesteuer soll abgesenkt und so Benzin und Diesel billiger werden. Wirtschaftsexperten halten das für den falschen Weg, wie Marcel Heberlein aus Berlin berichtet.
2,20 Euro für den Liter Benzin. In den ersten Wochen des Kriegs in der Ukraine keine Seltenheit an Deutschlands Tankstellen. Ausgerechnet Finanzminister Lindner von der an sich ja subventionskritischen FDP wirft sich in die Bresche.
Wir werden jetzt, wenn es nach mir geht, einmal einen Vorschlag machen für einen fixen Krisenrabatt Kraftstoffe.
Nun soll der Tankrabatt also als Teil des Energiepreisentlastungspakets der Regierung kommen. Obwohl die Spritpreise inzwischen wieder etwas gesunken sind. Die Mehrwertsteuer soll runter. Der Liter Diesel könnte dadurch 14 Cent billiger werden, der Liter Benzin sogar 30 Cent. 3 Monate lang soll der Rabatt gelten, Start ist Anfang Juni. Milliardensubventionen fürs Autofahren. In der Wirtschaftswissenschaft dagegen Kopfschütteln, wohin das Auge reicht. Ob Arbeitgeber- oder gewerkschaftsnah, seltene Einigkeit bei den Fachleuten.
Es ist kontraproduktiv, jetzt in dieser Situation die Tankstellenpreise zu senken, weil ja dann auch mehr gefahren wird. Und genau das Gegenteil möchte man gerade erreichen.
Sagt etwa die Wirtschaftsweise Veronika Grimm. Denn mehr fahren heißt mehr Benzin verbrennen. Und das heißt mehr Klimaschäden und kein Öl eingespart. Dabei will Deutschland gerade das doch eigentlich erreichen. Schon allein, um weniger abhängig von Russland zu sein. Und sonderlich sozial ist der Tankrabatt auch nicht.
Von Tankrabatten profitieren typischerweise die, die viel fahren. Und das sind die, die viele Autos haben, also mehrere Autos haben. Das sind typischerweise die Besserverdienenden.
Die Ökonomin zweifelt außerdem, ob Tankstellen den Rabatt wirklich komplett weitergeben. Selbst der ADAC hat Bedenken. Er fürchtet lange Schlangen vor den Zapfsäulen. Der Automobilclub versucht's mit Hilfe zur Selbsthilfe. Katrin van Randenburg dekliniert die Klassiker des Spritsparens durch. Dachgepäckträger weg, Reifen aufpumpen und vor allem nicht so viel hochbeschleunigen und abbremsen. Lieber gleichmäßig fahren.
Und moderne Fahrzeuge, so sagen uns das die Techniker, verbrauchen tatsächlich am allerwenigsten Sprit, wenn sie so zwischen 80 und 100 gefahren werden.
Denn auch wenn der Staat keine Anreize setzt, um Benzin einzusparen, Autofahrerinnen und Autofahrer können es ja trotzdem tun.
Die weltweit steigenden Preise nicht nur beim Sprit sind auch ein Thema beim G7-Finanzministertreffen in Petersberg bei Bonn. Ökonomen raten zu raschem Handeln gegen die Inflation.
Die Europäische Zentralbank sollte mit einer baldigen Zinserhöhung deutlich machen, dass sie das Inflationsproblem ernst nimmt. Das hat der in Princeton lehrende Ökonom Markus Brunnermeier am Rand des G7-Treffens deutlich gemacht. Brunnermeier ist einer der Wissenschaftler, die als Gäste an der Tagung der Finanzminister und Notenbankchefs aus den wichtigsten westlichen Industrienationen teilnehmen. Als Größenordnung für die notwendige Erhöhung der Zinsen in der Eurozone nannte der Ökonom 0,5%. Ein schnelles Eingreifen der EZB sei langfristig billiger, als die Inflation laufen zu lassen und dann später umso aggressiver reagieren zu können mit dem Risiko einer Rezession. Jetzt kommt es darauf an, der Bevölkerung und insbesondere den Tarifpartnern zu signalisieren, dass die Inflation nicht dauerhaft auf dem aktuell hohen Niveau bleibe. Die Inflation liegt derzeit sowohl in der Eurozone als auch in Deutschland bei über 7%. Hans-Joachim Viehweger, Petersberg.
Es waren heftige Streiks in den vergangenen Wochen in den Kindergärten, bei der Schulbetreuung und anderen sozialen Diensten. Die Erzieherinnen und Erzieher städtischer Einrichtungen wollten damit Druck vor der dritten Tarifverhandlungsrunde mit den Arbeitgebern machen. Gestern Abend gab es dann den Durchbruch. Mehr Geld und zusätzliche freie Tage hat die Gewerkschaft Verdi bei den kommunalen Arbeitgebern durchgesetzt. Frage an Sina Rosenkranz aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Können die Erzieherinnen und Erzieher zufrieden sein mit dem Ergebnis?
Es ist auf jeden Fall eine schöne Nachricht. 130 Euro mehr pro Monat, das ist bei einem Erzieherinnengehalt nicht wenig. Und man darf nicht vergessen, die 130 Euro kommen noch on top zu den ganz normalen Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst. Das heißt, wenn es Anfang nächsten Jahres im öffentlichen Dienst 4% mehr gibt, dann kommen die noch obendrauf. Auch, dass die Beschäftigten schneller in den Gehaltsgruppen aufsteigen, ist wirklich ein Erfolg. Aber ein Großteil des Frustes, den die Beschäftigten in den Kitas haben, kommt ja weniger vom Geld als vielmehr vom Personalmangel. Im Sozial- und Erziehungsdienst werden im Jahr rund 16 Millionen Überstunden geleistet. Das gilt übrigens auch ohne Corona. Überall fehlen Erzieherinnen. Viele Kitas können jetzt schon ihre Betreuungszeiten nicht mehr aufrechterhalten. Und das führt eben zu einer extremen Arbeitsbelastung bei den Beschäftigten und auch zu keinem besonders guten Image bei jungen Menschen. Was ich sagen will, ob die 130 Euro und die zwei zusätzlichen freien Tage wirklich reichen, wieder mehr Menschen für diesen Beruf zu begeistern und damit auch das Personal zu entlasten, dahinter mache ich ein dickes Fragezeichen. Da wären auch noch ein paar politische Weichenstellungen nötig. Aber es ist natürlich ein Schritt in die richtige Richtung.
Und wir kommen noch zur Börse. Der Stuttgarter Autobauer Mercedes hat heute an der Côte d'Azur seine Luxusstrategie vorgestellt.
Reiche Menschen kaufen teure Autos, so das Kalkül von Mercedes-Chef Ola Källenius. Und da der Mercedes-Boss mit einer steigenden Zahl von reichen Menschen auf der Welt rechnet, stellt sein Konzern jetzt die Strategie um. Um die Gewinnmarge zu erhöhen, wird sich der Mercedes-Konzern in Zukunft noch stärker auf das Luxussegment konzentrieren. Zum Beispiel auf die Marken S-Klasse, den Maybach oder die G-Klasse, also den Geländewagen. Das Angebot günstigerer Autos soll dagegen ausgedünnt werden. Der Anteil der Luxusautos am Mercedes-Gesamtangebot soll um 60% steigen, so zumindest der Plan. Der neue Kurs überzeugt Anleger jedoch erstmal nicht. Mercedes-Papiere sinken um über 2%. Und sie befinden sich damit in guter Gesellschaft mit dem deutschen Leitindex. Der DAX schließt ebenfalls im Minus, rund 1% schwächer, bei 13.882 Punkten. Einer der Gründe für die Verluste? Die Börsen an der Wall Street schwächeln erneut. Auch heute haben sie im Minus eröffnet. In New York gehen Ängste vor einer Rezession um, falls die US-Notenbank die Zinsen stärker erhöht als erwartet, um die Inflation einzudämmen. Zu hohe Zinsen könnten die Konjunktur abwürgen, so die Befürchtung der US-Broker. Nikolaus Buschlüter, ARD Börsenstudio Frankfurt.